alles digitalisieren. Eine Gesprächsrunde zu Plattformfaschismus, Mode und Offline-Lifestyle. Heute mit Volker Birk, Patrick Breyer und Monika Amquert.
Herzlich willkommen beim Podcast Alles digitalisieren. Mein Name ist Volker Birk. Meine Gäste sind heute, ja, eigentlich viel eher mein Partner in diesem Gespräch, ist natürlich wie immer der Patrick Breyer. Hallo Patrick.
Hallo.
Der Patrick ist sehr bekannt als Aktivist seit sehr, sehr vielen Jahren und natürlich auch nicht zuletzt als Abgeordneter des Europäischen Parlaments mit einer Leistungsbilanz, wie ihn wenige Aktivisten erreichen können. Wirklich hervorragend. Er ist aber heute erfreulicherweise nicht der einzige Aktivist und nicht mal der einzige Aktivist der Piratenpartei in diesem Call. Ich habe die Freude, nämlich die Monika Amquert zu begrüßen. Hallo Monika.
Hallo Volker. Hallo, freut mich.
Die Monika ist die Generalsekretärin der Piraten hier in der Schweiz. Aber was noch viel wichtiger ist, sie ist auch eine Aktivistin und setzt sich sehr für ein Referendum ein, das die Einführung der EID in der Schweiz in Frage stellt. Monika, wie sieht es denn bei diesem Referendum aus? Wir fiebern schon alle mit.
Ja, also ich kann sagen, jetzt gerade heute sieht es sehr gut aus. Wir haben hier in ein paar Stunden eine Pressekonferenz und das Referendum wird eigentlich ziemlich ganz klar zustande kommen. Also man ist weit über die 50.000 Unterschriften hinaus. Man ist jetzt bei 60.000 und es werden noch mehr dazukommen. Also man ist eigentlich ganz sicher, jetzt ist man im Moment im Beglaubigungsprozess und konzentriert sich darauf. Aber es gibt gute Neuigkeiten.
Das hört sich ja super an. Patrick, machen wir eine Flasche Sekt auf oder wie geht das?
Beide, jeder eine.
Jeder eine, ja klar, weil wir sind ja leider nicht zusammen in einem Raum. Okay, Monika, das ist ja absolut großartig. Du wirst mir verzeihen, ich kenne viele Menschen, die haben sich schon Sorgen gemacht und das hat jetzt anscheinend erfreulicherweise dazu geführt, dass sich noch mehr gegen diese EID-Einführung eingesetzt haben und ich hoffe, euch auch unterstützt haben. Hast du das so empfunden oder?
Ja, ich glaube, dass man sich so Sorgen gemacht hat, ist einfach eine spezielle Lage, weil da unterschiedliche Komitees sammeln. Und teilweise gab es da einfach auch, ja, ich weiß auch nicht, Kommunikation, die nicht korrekt war, weil das war eigentlich, ich dachte selbst immer, dass es eigentlich auf gutem Weg ist, weil ich ja die Zahlen direkt gesehen habe und auf den Prozess direkt mitgeleistet habe.
Okay, also ich finde es super, dass das klappt und es zeigt mir auch noch etwas anderes, nämlich den Wert der direkten Demokratie. Die Politik will eine EID. In der Schweiz gab es schon mal eine Abstimmung. Das Volk hat sich klar dagegen entschieden. Jetzt sagt die Politik, jetzt machen wir die EID trotzdem, aber halt anders. Nicht, weil so wie wir es ursprünglich wollten, geht es ja nicht. Und jetzt gibt es wieder eine Abstimmung dagegen. Patrick, was könnten wir da nicht was für die EU draus lernen?
Es wäre wunderbar, wenn man in der EU auch so wie in der Schweiz wirklich Gesetze initiieren und zu Fall bringen könnte. Leider sind wir weit davon entfernt. Es gibt zwar eine europäische Bürgerinitiative mit sehr hohen Hürden. 1 Million Unterschriften braucht man aus der ganzen EU und verteilt auf mindestens 7 EU-Staaten. Und wenn man das dann endlich geschafft hat und zuletzt lief zum Beispiel eine Initiative Stop Killing Games, also stoppt die Herstellerwillkür, dass die Computerspiele jederzeit abschalten können. Oder wir hatten auch eine Initiative gegen biometrische Massenüberwachung am Laufen. Wenn man das wirklich schafft, dieses hohe Ziel, dann darf die EU-Kommission ihre Meinung dazu sagen. Und das ist es dann. Ne? Also dann verläuft das im Sande.
Sie darf ihre Meinung.
Genau, sie gibt eine Stellungnahme dazu ab. Sie kann es natürlich aufgreifen, aber wäre mir jetzt nicht bekannt, dass sie es jemals getan hätte. Also es ist so traurig und demotivierend, dieser Mechanismus, dieser zahnlose Mechanismus. Ist aber auch dadurch bedingt, dass wirklich Angst geschürt wird vor Volksabstimmungen. Gerade dieser Brexit ist natürlich so ein Trauma der EU, bei dem viel zu wenig darüber geredet wird, was die EU eigentlich selbst dazu beigetragen hat, dass sie so bürgerfern wahrgenommen und so verhasst ist, wirklich gehend, quasi zum Feind Nummer eins vor allem der Rechten und der Nationalisten geworden ist. Und ich glaube, gerade diese Bürgerferne, die könnte man angehen, wenn man sagt, okay, wir nehmen die Bürger jetzt ernst, wir geben einen Teil unserer Macht an die Bürgerinnen und Bürger zurück und erlauben ihnen eben auch Gesetze anzustoßen oder sogar zu korrigieren und einzukassieren. Und diese EID ist ein tolles Beispiel dafür in der Schweiz und auch ein ganz hervorragendes Beispiel, wie eine kleine Partei, auch wie die Piratenpartei, immer wieder solche Themen anstoßen kann, die eigentlich viel zu wenig diskutiert werden.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Mir als noch EU-Bürger kommt da in den Sinn, dass das Demokratiedefizit der EU in etwa bei 100% liegen könnte. Wenn ich das aus Schweizer Sicht sehe, tut mir jetzt leid, wenn ich das etwas überspitzt formuliere. Wenn alles ist, was man erreichen kann, dass die EU-Kommission sich das anschaut, also aus Schweizer Sicht, ist es ja so, dass die Stimmbürgerinnen und der Stimmbürger, die sind der Souverän. Also wenn die was sagen, hat das Volk gesprochen, Amen, dann hat die Politik zu schweigen und das umzusetzen und versucht sich manchmal jetzt wie hier bei der EID ein bisschen durch Tricks herauszuwinden, aber das Volk, wenn das nicht schläft und es eben gute Leute gibt, wie jetzt eben zum Beispiel die drei Parteien, die eine davon die Piratenpartei Schweiz und sicher nicht die unwesentlichste der drei, wenn die jetzt versuchen, dann das Volk eben aufzuwecken und dazu zu bringen, abzustimmen, dann wird sich die Politik da schlecht wehren können, weil das war's dann mal wieder. Also ich bin mal gespannt, wie das läuft. Heute haben wir ein verwandtes Thema, wie der EU-Kommissar Barroso vermutlich sagen würde, der ja den Spruch getätigt hat, die EID und die sogenannte CBDC, Central Bank Digital Currencies, also auf Deutsch in der EU auch der digitale Euro genannt, die seien ein und dasselbe Projekt. Das hat er gesagt beim EID-Forum Schweiz, ironischerweise. Und ich glaube, das ist auch die Überleitung, uns mal die andere Hälfte dieses Projekts anzuschauen. Wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen die EID Schweiz beleuchtet. Auch Patrick, ich glaube, du hast auch ein bisschen was über die EID in der EU erzählt. Also wer das verpasst hat, unbedingt nachholen. Das sind jetzt quasi bei Teil 2, nämlich bei CBDC, Central Bank Digital Currency oder eben dem digitalen Franken oder dem digitalen Euro. Und da wird es eigentlich ganz spannend. Wie sieht es eigentlich mit der anderen Hälfte aus? Also warum muss man alle Bürger durchnummerieren und was hat man eigentlich davon? Und dazu würde ich gerne erstmal den, sag ich mal, die Leitfigur, ist nicht gerade der Erfinder, aber die Leitfigur des Projektes Central Bank Digital Currency zu Wort kommen lassen. Das ist tatsächlich der Herr Agustin, heißt er, glaube ich, Agustin Carstens, in seiner Rolle der General Manager der BIS, das ist die BITS, ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, so etwas wie die Zentralbank für Zentralbanken. Und das Projekt CBDC ist ein Projekt der BITS und alle Zentralbanken, die hier angeschlossen sind, das dürften in etwa alle sein, machen damit. Und die EZB, die Europäische Zentralbank, ist da eben mit dem Projekt Digitaler Euro vertreten zur Umsetzung dieser Idee der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Aber lassen wir den Herrn Carstens mal selber sprechen.
Der nachfolgende Ausschnitt wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ins Deutsche übersetzt.
Unsere Analyse zum Thema CBDC, insbesondere für den allgemeinen Gebrauch, wir neigen dazu, die Gleichwertigkeit mit Bargeld herzustellen. Und da gibt es einen großen Unterschied. Zum Beispiel wissen wir bei Bargeld nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt. Wir wissen nicht, wer den 1.000-Peso-Schein benutzt. Heute, ein wesentlicher Unterschied bei der CBDC ist, dass die Zentralbank absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieser Form der Zentralbankschuld bestimmen. Und außerdem werden wir die Technologie haben, um durchzusetzen. Das sind diese beiden Aspekte sind äußerst wichtig und das macht einen großen Unterschied im Vergleich dazu, was Bargeld ist.
So, wie der Herr Carstens sagt, geht es eben nicht nur darum, dass Bargeld zu ersetzen. Also das ist sehr interessant für die Zuhörer, die sich nicht so sehr mit Geldwirtschaft beschäftigen, wie Geld eigentlich funktioniert. Da gibt es das Bargeld. Das sind wirklich diese Scheine und Münzen, die manche Leute immer noch in der Tasche führen, hoffentlich möglichst viele. Und das kommt direkt von der Zentralbank, also zum Beispiel die EZB mit ihren angeschlossenen Teilbanken, zum Beispiel die Deutsche Bank wäre keine davon, aber die Deutsche Bundesbank wäre eine in Deutschland, die drucken dieses Geld, die stellen das her. Aber das ist tatsächlich nur der kleinste Teil des Geldes. Das sind ungefähr 10%, 5%, irgendetwas dazwischen. Und der allergrößte Teil des Geldes ist bis heute eben kein Zentralbankgeld, sondern das stellen die ganz normalen Geschäftsbanken her. Also das stellt dann die Deutsche Bank und nicht die Deutsche Bundesbank her. Das stellt die Sparkasse Ostalb her. Das stellt die Raiffeisenbank in Schleswig-Holstein her und so weiter. Und das ist eben das sogenannte Buchgeld. Das ist, was man auf dem Konto hat. Also was auf eurem Bankkonto verbucht ist, das ist Buchgeld. Das sind nicht Scheine und Münzen. Das ist elektronisches Geld. Und das soll sich ändern. Die Idee ist, dass das Bankensystem neu umgekrempelt wird und es soll in Zukunft nur noch Zentralbankgeld geben und die Banken werden nur noch die ausführenden Organe. Alles Geld wird von der Zentralbank hergestellt. Okay, warum macht man das? Es ist ja elektronisches Geld, was hauptsächlich elektronisches Geld, aber auch Bargeld ersetzt. Und dann hat man das auf dem Konto. Okay, interessante Idee, warum macht man das? Und da hat eben, wie wir eben gehört haben, die BIZ und auch die angeschlossenen Zentralbanken, die haben da eine ganz besondere Idee, nämlich man möchte das Geld diesmal nicht nur ausgeben und die Bürger machen damit, was auch immer sie damit machen, sondern man möchte den Geldfluss kontrollieren. Also man möchte mitentscheiden oder entscheiden, was der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin, was das einzelne Unternehmen, was die mit ihrem Geld überhaupt machen können. Also wofür können sie es ausgeben, wenn das den neuen Spielregeln zuwiderläuft, die dann die Zentralbank bestimmt, dann kann man das Geld einfach gar nicht buchen. Das ist so die Idee. Und wenn das natürlich auch das Bargeld ersetzt und nicht nur das Geld auf dem Bankkonto, dann geht man in eine Situation, dass ja staatliche Stellen, auch eine Zentralbank ist eine staatliche Stelle, eben vorschreiben können, wozu man Geld ausgeben kann. Also zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, bei der BIS ist, dass man sich das vorstellen kann, bei der BIS ist das ein Projekt des BIS Innovation Hubs und andere Projekte im BIS Innovation Hub sind zum Beispiel das NGFS Data Directory, da geht es um Klimaschutz, dann geht es beim Projekt Viridis um Klimaschutz, dann haben wir zum Beispiel das Projekt Aurora. Da geht es gegen Geldwäsche, also die Kontrolle, wie kann man kontrollieren, dass nur das passiert, was der Staat will mit Geld und dass das nicht künstlich verhindert wird und umgangen. Da geht es um das Projekt Gaia zum Beispiel. Da geht es um Klimaschutz und es geht beim Projekt Aurum dann darum, erfreulicherweise, ja, wenn der Staat jede einzelne Zahlung kontrolliert, dann entsteht da ein ziemliches Datenschutzproblem. Kann man das wenigstens ein bisschen eindämmen und den Datenschutz dann doch noch überhaupt wieder einführen? Das wäre das Projekt Aurum, also als Ausnahmeprojekt der CBDC. Und ja, da macht man sich dann natürlich als Bürger schon Gedanken, okay, die wollen jetzt mein Geld kontrollieren, ich soll kein Bargeld mehr haben. Das Geld auf dem Bankkonto wird ersetzt durch kontrollierbares Geld. Bisher kann ich auch hinüberweisen, wo ich will, dann ist das halt da weg. Patrick, wie sieht es eigentlich mit dem Projekt Digitaler Euro bisher in der EZB aus? Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, gerne. Also zunächst will ich mal bekennen, dass ich auch großer Fan des Bargeldes bin. Das heißt, ich benutze meine Karte möglichst nur, um Bargeld abzuheben. Aber online kommt man natürlich auch nicht umhin, sie einzusetzen. Aber bezahlen tue ich dann offline eben auch tatsächlich in Bar, wo es geht. Denn Bargeld ist ja letzten Endes finanzielle Freiheit, ohne den Druck, sich rechtfertigen zu müssen, wann ich was, wofür, wem ausgegeben habe. Ja, sei es Medikamente, sei es irgendwie Sexspielzeug oder wie auch immer. Es geht halt niemandem was an. Und seit tausenden von Jahren hat ja die Gesellschaft, haben die Menschen auf der ganzen Welt mit Bargeld gearbeitet, das die Privatsphäre schützt. Und diese finanzielle Freiheit sollte eben auch künftig im Informationszeitalter, im digitalen Zeitalter garantiert werden. Und das bedeutet eben, online wäre es ja dringend, so eine Art digitales Bargeld einzuführen. Denn das, was es bisher gibt als Zahlungsmittel, das erfasst eben total unser gesamtes Zahlungsverhalten und damit einen Großteil auch unseres Privatlebens und unserer Persönlichkeit. Das ist alles nachverfolgbar und es wäre wirklich dringend, die besten Eigenschaften des Bargeldes wirklich ins Internet mitzunehmen und damit diese digitalen Währungen, wie jetzt der digitale Euro, auch ihren Namen verdienen und auch einen Mehrwert gegenüber Kreditkarten zum Beispiel haben, Müsste das digitale Bargeld so anonym und frei nutzbar sein wie Scheine und Münzen? Und nicht nur, wenn beide Seiten wirklich auch anwesend sind. Ne? Und tatsächlich schlägt aber die EU was ganz anderes vor mit diesem Projekt digitaler Euro. Während man ja Bargeld jederzeit anonym annehmen und ausgeben kann, was zum Beispiel auch für geflüchtete Menschen ohne Papiere wichtig sein kann, soll man den digitalen Euro künftig nur noch mit einem Konto gegen Vorlage des eigenen Ausweises überhaupt erhalten und ausgeben können. Das heißt, es besteht schon mal Identifizierungszwang. Menschen ohne Papiere können gar nichts. Das zweite ist, Bargeld kann man ja unbegrenzt besitzen und auch weitergeben. Aber der digitale Euro, der soll wirklich streng begrenzt werden. Also dieses digitale Geld, was dann in irgendeiner App von uns liegen würde, soll limitiert werden. Da ist eine Begrenzung drin, wie viel digitales Geld wir eigentlich besitzen dürfen. Da frage ich mich, warum eigentlich? Und das dritte ist, mit Bargeld kann man eben auch vertrauliche Zahlungen, Spenden, für die man sich nicht rechtfertigen möchte und so weiter, anonym tätigen. Aber spurenlose Zahlungen im digitalen Euro, die sollen online völlig unmöglich sein. Also im Internet soll man weiterhin nicht anonym zahlen können. Und offline, das heißt, wenn ich mit meinem Smartphone an so ein Bezahlgerät quasi halte, das soll wirklich nur der Höhe nach begrenzt möglich sein, offline noch ohne Rückverfolgbarkeit zu zahlen. Die Höhe ist gar nicht genannt in dieser Verordnung. Das kann dann eben irgendjemand festlegen, EU-Kommission oder die Europäische Zentralbank. Und da halte ich es ganz klar für einen Vorwand zu sagen, damit soll Geldwäsche bekämpft werden, wo jede Zahlung erfasst und für immer gespeichert wird. Da drohen wirklich Hackerangriffe auf diese wertvollen Daten oder auch unberechtigte Ermittlungen wegen falschen Verdachts oder auch überhaupt eine abschreckende Aufsicht über alles, was wir mit unserem Geld machen, was aus meiner Sicht völlig ungerechtfertigt ist. Wir sehen in der EU eigentlich einen Krieg gegen das Bargeld und der besteht eben zum einen in diesem Vorschlag zum digitalen Euro, zum anderen aber auch darin, dass die EU die Zahlungen in Bargeld gedeckelt hat, das heißt der Höhe nach begrenzt hat. Man kann ja jetzt nach den neuen Geldwäscheregelungen anonyme Barzahlungen nur noch bis 3.000 Euro im geschäftlichen Verkehr tätigen. Und auch mit Identifizierung darf man Barzahlungen überhaupt nur noch bis 10.000 Euro tätigen. Ja, so ein krasser Eingriff, wo man schon sieht, dass schleichend im Grunde genommen hier das Bargeld zurückgefahren und auch abgeschafft werden soll. Und welche Konsequenzen hat das, wenn es dieses Bargeld nicht mehr gibt? Es drohen Negativzinsen, wenn wir nur noch unsere Konten haben. Es droht das jederzeitige Abdrehen der Geldversorgung, indem Karten zum Beispiel gesperrt werden. Wir werden immer abhängiger von den Banken und das gefährdet zum Beispiel auch die Arbeit von Regierungskritikern, denn wir haben gesehen, als WikiLeaks zum Beispiel in Ungnade gefallen ist, haben die Kreditkartenunternehmen einfach Spenden an die NGO abgeschnitten, ja, und wollten die quasi dadurch aushungern. Und das ist wirklich gefährlich für unsere Gesellschaft, diese Kontrolle und Aufsicht über unser Geld, und da sollten wir wirklich dagegen aufstehen.
Ja, okay. Wow, jetzt bin ich tatsächlich etwas überrollt. Ich hoffe, unsere Zuhörer nicht. Das ist eine Menge packenweise Informationen. Vielen Dank, Patrick. Zur WikiLeaks-Geschichte, die ging nämlich ganz lustig aus, kann ich noch was erzählen, weil das ja Freunde von mir bei der Warholand-Stiftung machen, die genau dieses Problem hatten, wie du es auch völlig richtig beschrieben hast. Tatsächlich ist es so ausgegangen, die Warholand-Stiftung hatte gar keine andere Möglichkeit mehr, um WikiLeaks zu finanzieren, wie alles in Bitcoin zu gehen, was durch den Anstieg des Preises von Bitcoin dann zu viel mehr Geld geführt hat, als die Spenden sonst wert gewesen wären. Also das ist Gott sei Dank noch nach hinten losgegangen. Für diese Leute, die die Wahrheit unterdrücken wollen, die WikiLeaks da wirklich aufgedeckt hat. Es ist eine lustige Geschichte. Monika, hast du Bitcoins?
Ich habe tatsächlich keine Bitcoins.
Du hast tatsächlich kein?
Entschuldigung? Nee, ich habe keine Bitcoins. Aber okay. Ich habe einfach auch nicht so viel Kapital. Also das ist auch ganz einfach das.
Ja, so geht es ja vielen Aktivisten, weil ich glaube, wir stecken alle die Zeit in andere Dinge. Wie ins Geld machen. Das kann passieren, ja. Aber du zahlst alles bar, sagst du?
Ich bezahle viel bar, ja. Ich schaue schon, dass ja. Ich eigentlich immer, wenn möglich, das bar bezahlen kann und eben auch Geld abhebe. Ja.
Aber ist das in der Schweiz überhaupt nötig oder sind die Behörden da so lieb, dass da eh nichts passiert? Oh, Monika, wir verlieren dich leider gerade.
Vorhin gesagt hat.
Du musst das nochmal sagen, bitte, wir haben dich verloren. Okay, dann erzähle ich den Teil. Auch hier in der Schweiz gibt es eine breite Diskussion über das Bargeld. Und jetzt kann man sich fragen, warum ist denn die Schweiz immer so ähnlich wie die EU? Also warum ist die so nahe in der EU? Und tatsächlich ist sie mit dem Bargeld nicht unbedingt nahe in der EU, sondern die EU und die Schweiz orientieren sich an internationalen großen Organisationen. Und in dem Fall ist es der IMF, der International Monetary Fund, oder wie manche sagen, der Internationale Währungsfonds auf Deutsch übersetzt, der eben mit dem Paper The Macroeconomics of Decashing, also die Makroökonomik der oder Makroökonomie der Bargeldabschaffung, da gibt es ein Paper, das kann man sich auf der Homepage des IMF runterladen und wir verlinken das, hoffe ich, auch dann im Rahmen dieser Veröffentlichung. Und dann kann man sich anschauen, mit welchen Tricks die Leute vom Bargeld entwöhnt werden sollen, Schritt für Schritt, damit die Politik da keinen Ärger kriegt, wenn man da weg will vom Bargeld, damit die Leute eben mit ihren Zahlungen vollständig beherrschbar und überwachbar sind und auch kontrollierbar dann natürlich sind. Und einer der Tricks, Patrick, der da übrigens beschrieben wird in diesem Paper, ist, dass man zunächst mal die Menge des Bargelds, die man auf einmal ausgeben darf, beschränkt, damit man die Leute daran gewöhnt, schon die großen Sachen mal nicht mit Bargeld zu machen. Also ich habe so den Eindruck, möglicherweise hat jemand bei der EU The Macroeconomics of Decashing vom Internationalen Währungsfonds gelesen und hat einfach mal vorgeschlagen, das umzusetzen und das ist jetzt passiert. Oder kannst du dir sowas vorstellen, Patrick, oder gehen die Prozesse in der EU da doch ganz anders?
Also es ist absolut eine Entwicklung, die wir schon seit längerem beobachten. Wir haben ja eingangs über direkte Demokratie gesprochen und in der EU ist es so, dass 2017 hat die EU-Kommission eine Befragung gemacht, sozusagen eine öffentliche Anhörung. Was meinen die Bürgerinnen und Bürger zur Begrenzung von Barzahlungen? Und mehr als 90% der Bürgerinnen und Bürger, die damals geantwortet haben, also nicht repräsentativ, aber derjenigen, die teilgenommen haben, haben sich gegen Bargeldobergrenzen ausgesprochen, weil das anonyme Bezahlen mit Bargeld als eine essentielle persönliche Freiheit für sie war und sie der Meinung waren, dass solche Beschränkungen ineffektiv sind, um Kriminalität oder Terrorismus oder so zu bekämpfen. Und tatsächlich hat auch eine Umfrage der Europäischen Zentralbank ergeben, vor einigen Jahren, dass bis zu 10% der Bürger Bargeld durchaus auch für größere Beträge, also auch über 10.000 Euro verwenden, zum Beispiel beim Autokauf, ne? Und es gibt auch Experten, wie zum Beispiel Friedrich Schneider von der Uni Linz, die sagen, das Verbot großer Barzahlungen hätte nur minimal senkende Effekte auf Schwarzarbeit oder auf Kriminalität, weil Kriminelle halten sich natürlich nicht daran, wie viel Bargeld man ausgeben darf. Also ich glaube, das ist nur ein Vorwand, um eben schrittweise hier unsere Finanzen auch kontrollieren zu können. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass Bitcoin in der Standardvariante, also ohne Anonymisierungstools, nicht so anonym ist wie Bargeld, sondern durch die Blockchain ja durchaus rückverfolgbar ist. Es gibt Privacy-Tools, es gibt auch Privacy-Coins, aber natürlich hat die EU auch den Kryptowährungen schon längst den Kampf erklärt und zum Beispiel verboten, dass man anonyme Wallets anbieten darf, ja. Also wer bei einem Anbieter einen sogenannten Hosted Wallet hat für seine Kryptowährung, muss sich identifizieren, ohne Schwellenwert, egal ob man überhaupt ein Guthaben darauf liegen hat. Und das Einzige, was noch möglich ist, sind die sogenannten Unhosted Wallets. Also wenn ihr selbst euren Wallet auf euren Geräten habt, ne, dann natürlich Vorsicht, dass da nichts geklaut wird oder abhanden kommt, dann ist das Geld weg. Aber wer das macht, kann es noch anonym nutzen bei entsprechenden Vorkehrungen. Jetzt die aktuellste Entwicklung ist, dass in den Koalitionsverhandlungen in Deutschland besprochen wird oder geplant ist, alle müssen die Möglichkeit zur Kartenzahlung anbieten. Also, dass man irgendwo beim Imbiss oder so nur bar zahlen kann, das soll abgeschafft werden. Und auch das, diese Pflicht zur Kartenzahlung, ist natürlich wieder ein Schritt dahin, das Bargeld zu verdrängen.
Okay, Patrick, habe ich das richtig verstanden? Die EU macht eine Umfrage. Wer in der EU, war das die Kommission oder wer hat die Umfrage gemacht?
Die EU-Kommission hat das 2017 gemacht,
okay,
nur um dann wenige Jahre später das Gegenteil vorzuschlagen.
Okay, also die machen eine Umfrage, fragen mal zur Abwechslung das Volk, was ja eigentlich eine gute Idee ist von der EU-Kommission, da wollte ich sie nicht abhalten, das öfters mal zu tun. Und dann kommt raus, 90% wollen sie es nicht und als Reaktion darauf führen sie es ein. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist tatsächlich so. Man muss noch zur Ehrenrettung der EU-Kommission sagen, dass diese krassen Barzahlungsgrenzen teilweise sogar vom Europäischen Parlament und von dem EU-Rat, also wo die EU-Regierungen vertreten sind, tatsächlich noch krass verschärft wurden. Also sogar die EU-Kommission hat das nicht so krass vorgeschlagen, wie es jetzt Gesetz geworden ist. Wie gesagt, über 3.000 Euro sind anonyme Barzahlungen im geschäftlichen Verkehr, das heißt an Händler und so weiter, verboten. Und über 10.000 Euro darf man sogar mit Ausweisvorlage nicht mehr in bar zahlen. Also ist Wahnsinn.
Aber die Leute im EU-Parlament, kennen die vielleicht die Umfrage gar nicht? Oder wieso?
Also diese Fachleute für Geldwäschebekämpfung, ne, die sind halt der Meinung, im Grunde genommen könnte man nur durch Abschaffung der Anonymität, anonymen Zahlungsverkehrs quasi diese Geldwäsche in den Griff bekommen, was ich übrigens nicht glaube. Und ich musste dann ganz vielen, auch in meiner eigenen Fraktion, erstmal ganz grundlegend erklären, welches Interesse, welches berechtigte Interesse gibt es eigentlich in welchen Situationen, wo man bei Zahlungen auch anonym bleiben möchte, sei es im medizinischen Bereich, sei es im gesundheitlichen, sexuellen Bereich, sei es im Bereich Religion oder wo es um Spenden geht, dass man eigentlich ja doch als rechtschaffender Bürger auch ein Recht darauf haben muss, frei auch zu bezahlen und unterstützen zu können, ohne Angst davor, sich im Nachhinein rechtfertigen zu müssen. Ja? Und dass die Rechte der unbescholtenen Bürger ja in einem Rechtsstaat eigentlich auch schwerer wiegen, als den Versuch, hier auch noch den letzten Kriminellen irgendwie habhaft zu werden. Das ist etwas, was man ganz grundlegend, wofür man immer wieder erst kämpfen muss. Ne? Und so radikale Lösungen, wie zum Beispiel bei diesen Crypto-Wallets eine Grenze von null einzuführen, wo man überhaupt keine Anonymität mehr erlaubt, selbst bei kleinsten Beträgen und Summen, das kann nur so zustande kommen, dass man dieses Prinzip, die Unschuldsvermutung, im Grunde genommen nicht akzeptiert.
Okay, sagt immerhin Jurist Patrick Breyer, den ich in seinen Einschätzungen sehr schätze, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, Patrick. In mir erweckt es gerade den Eindruck, als betrage das Demokratiedefizit der EU in etwa 190%. Also, wenn Sie es mal frank und frei ignorieren, ich meine, 90% ist ja keine Kleinigkeit, wenn die Stimmbürger zu 90% sagen, nö, wollen wir sicher nicht, und dann wird es nicht nur ignoriert, sondern Teilinstitutionen wie das EU-Parlament und der Rat kommen noch auf die Idee, das auch noch zu verschärfen. Also das ist schon sogar für mich überraschend. Ich kenne ja das Problem auch ein bisschen, verfolge das schon lange, sicher nicht so wie du, Patrick, der du Abgeordneter warst. Aber ja, jetzt bin ich doch ein bisschen baff, weil so 90% Mehrheiten komplett weg zu ignorieren. Warum reden diese Leute eigentlich über Demokratie und was kann man eigentlich machen? Das ist vielleicht das allererste, was passieren muss. Was könnte man eigentlich machen, um die Abgeordneten wieder anzuhalten, sich doch an die demokratischen Spielregeln zu halten oder mal vielleicht doch direkt das Volk zu fragen, ob sie den ganzen Quatsch eigentlich wollen, der hier gemacht wird? Siehst du da irgendwelche Hoffnung für die EU, Patrick? Was könnte man konkret verbessern, um den Laden mal in Schwung zu bringen, was Demokratie angeht?
Ja, also dadurch, dass dieses Instrument der direkten Demokratie fehlt, das heißt, wir können nicht einfach Unterschriften sammeln, funktioniert eigentlich solcher Lobbyismus im Sinne der Bürgerinnen und Bürger nur, wenn man es schafft, öffentlichen Druck zu machen. Ne? Das heißt, wenn zum Beispiel die großen Boulevardzeitungen wie die Bild-Zeitung das Thema aufgegriffen hätte, ja, die EU würde uns unser Bargeld verbieten und so weiter, und da Druck gemacht hätte, das hätte wahrscheinlich gereicht oder hätte funktionieren können, um das Ding vom Tisch zu bekommen. kommen, aber ohne öffentlichen Druck arbeiten dann immer nur die Fachleute daran und die einzigen, die Einfluss nehmen, sind natürlich die Lobbyisten. Die sind in Brüssel sehr effektiv. Es gibt ja nirgendwo, glaube ich, so viele Lobbyisten pro Abgeordneten, wie das in Brüssel der Fall ist. Die haben die Informationen, die haben die Manpower und das Geld, um solche Prozesse wunderbar beeinflussen zu können. Und wie gesagt, Business und Big Business findet das tendenziell toll, Barzahlungen, die lästigen Barzahlungen zu verbieten. Die wollen nämlich auch gerne wissen, wer was wofür ausgibt, wer welche Interessen hat. Und für die ist das lästig, wenn sie die Kosten, die mit Bargeld, Bargeldlagerung und so weiter verbunden sind, mit Geldautomatennetz und so weiter. Das ist für die ja nur eine Kostenbelastung und die wollen das gerne weghaben. Und deswegen, wenn man es nicht schafft, so einen Aufstand zu organisieren, dann kann man da normalerweise leider keinen Einfluss nehmen. In dem Fall hat es nicht geklappt, weil man müsste ja quasi auch die Menschen überzeugen zu sagen, dieses Limit von 10.000 Euro ist falsch. Ja, da werden natürlich die meisten sagen, okay, ich kaufe fast nie was und wenn, dann zahle ich halt mit Karte. Ja, aber dass das ein Schritt ist, ein Schritt in diese Richtung, der erste Schritt nur ist und dass natürlich danach dann die Grenze auf 5.000 und auf 1.000 Euro abgesenkt wird, das ist natürlich viel Überzeugungsarbeit und in diesem Fall hat das nicht geklappt, das den Menschen da plausibel zu machen und dadurch genug öffentlichen Druck zu machen. Das ist überhaupt kein Thema gewesen in den Medien, diese Grenzen.
Kannst du dir erklären, warum nicht? Haben wir da als Aktivisten vielleicht nicht gut genug gearbeitet oder ist es, hat das einen Einfluss, dass die Medien ja selber große Konzerne sind, die vielleicht auch dieses Interesse haben?
Schwer zu sagen. Ich kann nur sagen, dass politisch arbeiten wir ja oft im Europäischen Parlament oder hatten wir im Europäischen Parlament oft mit einer Mitte-Links-Mehrheit gearbeitet, wenn es um Datenschutz und Bürgerrechte ging. Und in diesem Fall ist es so, dass die Linke eigentlich sogar sehr stark dafür ist, für Geldwäscheregelungen und gar kein Verständnis dafür hat, warum anonyme Barzahlungen auch wichtig sein können, zum Beispiel für politischen Aktivismus. Und dadurch sind die so ein bisschen ausgefallen. Man sieht ja auch interessant, dass in der Schweiz zum Beispiel dieses Referendum gegen die elektronische Identität zum Beispiel von der jungen SVP, also von rechts unterstützt wird. Ja. Und das kann natürlich auch ein Grund dafür sein, dass die normalen Verbündeten, wenn es um Grundrechte und Datenschutz geht, bei diesem Thema Begrenzung der Barzahlung der Meinung waren, das ist doch völlig in Ordnung, das geht gegen Kriminalität, wer will denn so hohe Summen in Bar bezahlen und so weiter. Ne? Deswegen war das schwer, das zu erklären, dass das eine schleichende Entwicklung ist.
Ja, also wenn ich da was dazu sagen darf, ich vertrete jetzt mal die Monika, die jetzt zu ihrer Pressekonferenz muss und keine Möglichkeit, also erfreulicherweise zu ihrer Pressekonferenz muss und hier nicht weiter teilnehmen kann, wo sie den Erfolg verkünden kann, dass dieses Referendum gegen die EID mal wieder stattfindet in der Schweiz. Das ist eine super Nachricht hier. Vielleicht brauchen wir demnächst eins zum CBDC-Projekt in der Schweiz, weiß ich noch nicht. Bisher hält sich die Schweizer Nationalbank erfreulicherweise zurück und will so etwas wie den digitalen Franken nur für den Interbankenverkehr einführen und nicht für Konsumenten, so wie es bisher aussieht. Also etwas anderes hat sie noch nicht gesagt. Wahrscheinlich wartet man in der Schweiz aber auch ab, wie das in der EU läuft. Man hat es nicht eilig und muss sich da nicht unbedingt die Finger verbrennen. Und ich kann das sagen, ich habe mal ein Projekt gemacht, zusammen mit Leuten in der Schweizer Nationalbank. Und das ist eine Kirche des freien Marktes. Das sind eigentlich lauter bargeldgläubige Leute, die ich getroffen habe. Die wollen diese Freiheit. Ich habe da bisher niemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, nee, wir wollen eigentlich das Bargeld abschaffen hier in der Schweiz und wollen kontrollieren jeden einzelnen Franken, der hier ausgegeben wird. Ich hatte bei den Menschen, die da gearbeitet haben, oder da wahrscheinlich immer noch arbeiten in der Schweizer Nationalbank, als ich dieses Projekt gemacht habe, eher den gegenteiligen Eindruck gehabt. Aber das ist natürlich bei der EZB nicht unbedingt so. Die habe ich auch mal kennengelernt. Da war ich eingeladen bei der Europäischen Zentralbank. Und da kann ich eigentlich als positivsten Eindruck erwähnen, als ich die Leute kennengelernt habe, die da technisch den digitalen Euro machen sollen innerhalb der EZB. Da hatte ich den Eindruck, das kann noch viele Jahre dauern, bis der technisch funktioniert. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Und wie es momentan aussieht, haben sie schon angekündigt, möglicherweise dauert die Einführung noch ein bisschen länger. Und das wäre auch schön. Also, weil so einfach ist das gar nicht, so ein alles Kontrollier-Geldmonster zu erzeugen mit als Datenkrake bis auf jedes einzelne Handy in jeden einzelnen Geldbeutel rein. Das muss man auch erstmal sauber hinkriegen. Und erfreulicherweise mangelt es an der Umsetzung, ist aber natürlich jetzt noch nicht wirklich der Optimalfall. Also hier in der Schweiz jedenfalls ist das so, mit der EID wackelt, mit der CBDC, ja, hast Zurückhaltung. Schauen wir mal, wie weit das geht. Die Schweiz ist leider an einer anderen Stelle vorne bei der Bargeldabschaffung. Und zwar hier in der Schweiz ist es so, dass man in Zürich, vor allem in Bahnhofstraßennähe, inzwischen viele Läden hat. Da kann man sich nicht mal mehr einen Kaffee kaufen, wenn man ein paar Franken noch in der Tasche hat. Und der Kaffee kostet ja schon 5 Franken und mehr die Tasse. Also da würde man erwarten, wenn ich ein 5 Lieber, wie man hier in der Schweiz sagt, also ein 5-Franken-Stück auf den Tisch lege und vielleicht noch einen Franken dazu, für den Rest ist Trinkgeld oder so, dass ich wenigstens einen Kaffee kriege. Aber tatsächlich gibt es schon einige Läden, die nehmen überhaupt nur noch Plastikgeld. Also es ist leider schon hier in der Schweiz, dass manche auch Druck machen, die das unbedingt wollen. Und den Eindruck hatte ich bisher in Deutschland jedenfalls noch nicht. Oder sind dir jetzt zum Beispiel im EU-Land Deutschland, Patrick, sind dir da Fälle bekannt für Leute, die grundsätzlich kein Bargeld mehr annehmen?
Naja, aus den skandinavischen Ländern kennen wir das, dass sogar irgendwie die Spenden an Straßenmusiker da mit Terminal vorgenommen werden, weil halt einfach keiner mehr Bargeld mitnimmt. Da ist das teilweise schon sehr weit fortgeschritten. Aber da hat die EU immerhin was gemacht, um quasi auszugleichen, auch diese starken Eingriffe mit Bargeldbegrenzung und so weiter. Denn sie hat auch ein Recht auf den Weg gebracht, auch wirklich in Bar zahlen zu dürfen. Das heißt, dass Bargeld eben auch als gesetzliches Zahlungsmittel zumindest akzeptiert werden muss im geschäftlichen Verkehr. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt auch schon beschlossen worden ist, aber das ist immerhin in Planung. Nichtsdestotrotz vielleicht noch ein Wort zu dem digitalen Euro. Was am stärksten diskutiert ist und am kontroversesten ist, ist traurigerweise ausgerechnet der Teil, der noch ein Stück weit Anonymität und Selbstbestimmung sichern würde, nämlich die sogenannte Offline-Zahlung. Ja, das heißt, mit dem digitalen Euro ist vorgesehen, dass man zumindest bis zu einer Bagatellgrenze kann man sich digitale Euro auf sein Gerät runterladen, so eine Art Geldabhebung, und kann die dann eben vor Ort in Geschäften ausgeben, indem man da eben sein Smartphone an diese Zahlterminals da hält, ohne dass dann diese Transaktion tatsächlich auch zentral erfasst und aufgezeichnet wird. Das heißt, so anonym wie Bargeld soll das möglich sein. Und das ist natürlich technisch eine gewisse Herausforderung, dann zu verhindern, dass dann Leute sich irgendwie falsche digitale Euros drucken und sonst irgendwie die Sicherheit dieses Systems funktioniert. Das ist tatsächlich am meisten angegriffen. Dabei ist das der einzige Teil, wo wirklich versucht wird, diese positiven Eigenschaften von Bargeld quasi in den digitalen Raum zu übertragen. Und ich habe auch, als ich im EU-Parlament noch war, versucht, eben diese Mängel des digitalen Euros sozusagen zu hacken, gesetzgeberisch, und habe gesagt, diese dezentralen Zahlungen, die man offline quasi anonym vornehmen kann, die sollte man auch zulassen, ohne physische Anwesenheit der Zahlenden. Das heißt, von einem Gerät zum anderen, aber auch, wenn man quasi übers Internet sich verbindet. Ja, das hätte eben diese anonymen Zahlungen dann auch digital möglich gemacht. Und habe ich noch beantragt, auch keine Höchstgrenzen für diese sozusagen barähnlichen Zahlungen mit digitalem Euro zuzulassen. Leider konnten wir das uns damit nicht mal mehr im Innenausschuss, der auch für Datenschutz zuständig ist, des EU-Parlaments durchsetzen. Und deswegen kommt der digitale Euro im Endeffekt eigentlich mit den Mängeln, die ich genannt habe. Im Endeffekt soll er dann so eine Art Kreditkarte werden, ne? Identifiziert, alles ist überwachbar. Und das Einzige, was zur Begründung genannt wird, ist, dass man sozusagen die Abhängigkeit von den Kreditkartenkonzernen reduziert. Man hat dann quasi eben eine Kreditkarte der Bank oder der Zentralbank. Ja, das ist sozusagen dann der einzige Vorteil. Und man hat halt vielleicht diese anonyme Zahlfunktion, wenn man direkt vor Ort einkauft. Aber da kann ich auch mit Bargeld zahlen, ne? Also von daher, vor diese Ausgestaltung des digitalen Euros kann ich nur warnen, und ich habe da auch dagegen gestimmt.
Ja, das verstehe ich. Also danke für die Warnung. Ich hoffe, das haben viele Hörer gehört. Ich möchte noch etwas Positives hinweisen. Immer wenn es so Richtung Schluss geht, wollen wir auch mal so ein paar positive Dinge bringen. Und zwar die schwedische Riksbank, also die schwedische Reichsbank, das ist die Zentralbank des Landes Schweden, hat nämlich eine Kurskorrektur ja angekündigt. Sie hat ihre Position zum Bargeld überraschend revidiert und empfiehlt jetzt allen Leuten in Schweden dringend die Umkehr und die Rückkehr zum Bargeld. Das finde ich schon mal ganz interessant. Was die schwedische Riksbank dazu motiviert hat, ja, sie spricht von Fehlern, die sie gemacht hätte. Sie weist auf die Verwundbarkeit des digitalen Zahlungsverkehrs hin. Sie weist darauf hin, dass wenn Stromausfall ist, kann keiner mehr irgendwas bezahlen und einkaufen. Das ist nicht extrem schlecht und das hat es wohl gegeben. Und natürlich auch auf Cyberangriffe. Das hast du auch schon gesagt, Patrick. Wenn alles digital ist, dann ja, ist man auch so ein bisschen in Hackerland, kann man sagen, und muss gucken, was dann passiert. Und die schwedische Riksbank empfiehlt jetzt ausgerechnet, die Schweden, die am weitesten, glaube ich, mit waren in der Abschaffung des Bargelds, empfiehlt jetzt, die Nutzbarkeit von Bargeld sicherzustellen und fordert die Regierung auf, die Maßnahmen zu treffen, eine entsprechende Infrastruktur vorzuhalten. Also es gibt auch wieder ein bisschen ein Umdenken, jetzt wo man erlebt hat, wenn alles mit elektrischem Strom funktioniert, funktioniert es halt manchmal auch einfach überhaupt gar nicht. Das ist das eine. Und vielleicht muss man auch da wieder ein bisschen drüber nachdenken, sage ich mal. Ich möchte aber auf jeden Fall noch auf eine Aktion hinweisen der Verbraucherzentrale in Deutschland. Die findet man auf verbraucherzentrale.de. Und eigentlich ist es ja überhaupt nicht verbraucherfreundlich, wenn der Staat vorschreibt, welches Zahlungsmittel ich verwenden muss. Ich meine, wenn ich gerade was mit Karte zahlen will, will ich was mit Karte zahlen. Wenn ich gerade einen 50er in der Tasche habe und den auf den Tisch legen will, dann will ich mit dem 50er bezahlen. Wieso hat der Staat überhaupt irgendein Recht, mir zu sagen, wie ich das machen soll? Das ist doch meine Kohle. Und so sieht man das jetzt auch bei der deutschen Verbraucherzentrale, finde ich sehr vorbildlich. Und die haben eine Seite aufgeschaltet, die heißt Bezahlen mit Bargeld abgelehnt. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Und bittet darum, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass irgendjemand einem vorschreiben will, wie man zu zahlen hat, egal ob das ein Privatunternehmen oder eben der Staat ist, dann soll man die Verbraucherzentrale informieren, damit die im Interesse der Verbraucher vorgehen kann und diese Firma oder diese Institution auffordern kann, den Blödsinn doch bitte zu lassen und das gesetzliche Zahlungsmittel zu akzeptieren, wie es nun mal in allen Verfassungen und ja in allen Gesetzen steht. Das ist auch eine Kuriosität, dass das gesetzliche Zahlungsmittel auf einmal abgelehnt wird, statt dass es die Pflicht gibt, wie sonst immer kodifiziert, das gesetzliche Zahlungsmittel anzunehmen. Die gibt es ja nicht umsonst. Die soll ja genau den freien Markt und den freien Handel schützen, damit alle eine Möglichkeit haben, zu bezahlen, egal ob gerade Strom ist oder nicht. Also das finde ich auch eine super Aktion. Ist aber nicht die einzige positive Nachricht, die ich zu vermelden habe, Patrick. Bevor ich aber da weitermache, du warst bisher ein bisschen zuständig für die negativen Nachrichten. Ich glaube, das läuft nicht so gut an der EU oder bei der EU. Leider weder im Parlament noch in der Kommission. Siehst du Möglichkeiten, wie können wir dafür sorgen, dass viel mehr Leute sich dieses Problems bewusst werden? Weil ich hatte dich so verstanden, Patrick, dass auch du der Meinung bist, wenn das ganz viele Leute klar ist, was läuft hier, ein Spindi, das will ich nicht, dann wird es auch wieder besser. Oder habe ich das richtig interpretiert?
Naja, es ist ja ganz einfach. Unsere Macht als Verbraucher ist ja eben zu wählen, wie wir bezahlen. Ne? Und ich habe ja eingangs schon gesagt, großer Fan des Bargelds, es bedeutet eben auch, dass ich halt in der Kantine, im Café und so weiter tatsächlich dann bar zahle. Ich weiß nicht, einige finden natürlich, es ist bequemer, einfach dann die Karte hinzulegen, um dann ihre 7,60 Euro zu bezahlen. Es mag sein, dass es vielleicht bequem ist, man muss dann nur eine Karte mit rumtragen, aber man kann sich eben mal überlegen, wozu führt das, wenn immer mehr mit Karte zahlen. Natürlich wird dann irgendwann die Akzeptanz des Bargeldes eingeschränkt und entfallen. Ne? Und ich habe es nochmal nachgelesen, dieser Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zum Euro als gesetzliches Zahlungsmittel und was das eigentlich bedeutet, der sieht ja immerhin vor, und es ist noch nicht beschlossen, es ist noch ein Gesetzgebungsverfahren, der sieht ja immerhin vor, dass die Mitgliedstaaten beobachten müssen, ob die Akzeptanz noch gewährleistet ist von Bargeld. Ja? Und wenn die immer mehr quasi Stellen nur noch digitale Zahlungen akzeptieren, dann müssten sie gegensteuern. Es steht auch darin, dass eine ausreichende Bargeldversorgung sicher sichergestellt werden soll. Ja, also da gibt es schon durchaus eine Gegenbewegung, weil viele Bürgerinnen und Bürger eben sagen, das ist uns wichtig. Und deswegen kann ich nur dazu aufrufen, das Bargeld zu nutzen, solange wir es haben, gern auch für größere Summen und gerne auch im Internet zu versuchen, eben zumindest mal möglichst anonym einzukaufen. Zum Beispiel ist es ja so, in Deutschland soll jetzt die sogenannte Internetvorratsdatenspeicherung kommen. Ja, das heißt,
schon wieder.
Jede Internetverbindung soll mit IP-Adresse gelockt werden. Und das bedeutet, man kann im Endeffekt jeden Klick und jede Suchanfrage, die er im Netz macht, dann rückverfolgen. Und dagegen schützen können wir uns dann nur noch, wenn wir Anonymisierungsdienste nutzen. Man kann entweder die nicht kommerziellen wie Tor insbesondere nutzen, ist aber dann eben doch recht langsam für Videos zum Beispiel. Oder man nutzt einen bezahlpflichtigen VPN-Dienst, der dann aber auch bitte wirklich zuverlässig nicht lockt und wer in Europa sitzt, möglich. Und den muss ich natürlich dann bezahlen. Und dann stellt sich die Frage, wie bezahle ich, ohne den Sinn des Anonymisierungsdienstes in sein Gegenteil zu verkehren. Da gibt es einige, die akzeptieren es, wenn man Bargeld hinschickt. Andere, die akzeptieren so Bezahlkarten, die man in Bar kaufen kann, ja, wie zum Beispiel die PaySafe-Card. Und da kann man ruhig mal anfangen und fragen, im Internet Händler fragen, wie kann ich eigentlich anonym zahlen? Und wenn die Nachfrage da ist, wenn eine große Nachfrage da ist, dann glaube ich, schützt das auch das Angebot.
Okay, also dein Tipp, wenn ich zusammenfassen darf, wenn sie dir das Bargeld als Möglichkeit wegnehmen wollen, dann zahlst du so lange möglichst immer alles in bar, bis sie den Quatsch lassen. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, richtig, ne? Und natürlich diejenigen unterstützen, die sich für unsere finanzielle Freiheit einsetzen. Wir sehen in der Schweiz zum Beispiel die Piratenpartei ganz stark, aber auch andere, diese Initiativen zu unterstützen.
Ja, finde ich auch. Ist eigentlich ein super Schlusswort. Patrick, vielen, vielen Dank an dich wieder für diese Folge. Entschuldigung, dass ich bei Vorratsdatenspeicherung gelacht habe, weil das ist jetzt seit über 20 Jahren ein Wiedergänger. Ich glaube, du und ich haben uns auch mal beim Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung vor über 20 Jahren kennengelernt, wenn ich das richtig erinnere. Ja, genau.
Das ist so, ja.
Also, so der Zombie der Überwachungstechnologie, der kommt immer wieder aus dem Grab raus und will irgendwie Gehirne fressen. Und aber wir klopfen ihn jedes Mal wieder rein. Bitte verzeihen. Sei mir, dass ich da mega optimistisch bin, den kriegen wir auch diesmal wieder. Und die Erde, wir hören nie auf. So, ja, wahrscheinlich leitet uns dieses Thema noch selber bis ins Grab, bis wir selber unseren Aktivismus an den Nagel hängen, was bei mir wahrscheinlich nicht passieren wird, so ich dich einschätze, vermutlich auch eher spät im Leben. Aber gut, also lassen wir die Vorratsdatenspeicherung mal Vorratsdatenspeicherung sein. Die kriegen wir hoffentlich wieder weg, wie immer, würde ich sagen. In diesem Sinne, schönes Schlusswort. Ja, was gibt's noch zu sagen? Hast du noch was, Patrick?
So. Ich habe nur einen Themenvorschlag für einen späteren Podcast. Wir sollten uns mal mit dem Going Dark-Plan beschäftigen. Nämlich die EU hat neue Überwachungspläne, darunter auch eine neue Vorratsdatenspeicherung 2.0. Das würde auf jeden Fall mal eine spannende Folge werden.
Oh wow, ja, das finde ich auch. Ich glaube, ich muss da gleich mal mit Bille drüber reden, wie sie das sieht. Die Bille übrigens, die muss ich heute entschuldigen, die konnte heute nicht. Deshalb haben wir das einfach mal zu zweit gemacht, aber eigentlich nicht zu zweit, weil wir hatten ja einen tollen Gast. Und ja, die Monika, in diesem Sinne, ihr Lieben, schaltet uns wieder ein. Wir kommen wie immer monatlich. Es wird auch eine nächste Folge geben, vielleicht gleich zu dem Thema, das Patrick eben vorgeschlagen hat, oder zu einem anderen spannenden Thema. Ist noch nicht entschieden, müssen wir noch drüber diskutieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Das kann man ja bei Podcasts nicht sagen. Tschüss. Tschüss, euer Volker.
Tschüss.
Diese Gesprächsrunde wurde Ihnen präsentiert von Sibylle Berg, fraktionsloses Mitglied des Europäischen Parlaments. Ein letzter Hinweis. Die ausschließliche Haftung für diese politische Tätigkeit beziehungsweise Informationstätigkeit, trägt das diese Tätigkeit finanzierende Mitglied. Das Europäische Parlament haftet nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen. LOL